Angstmann, der Podcast.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ja, hallo Sebastian. Du bist mein guter Freund, der mich nicht trennen kann.
Genau, und mit diesen Worten der Ungemacht ist. Niemand hat dir erlaubt zu singen, Tillmann. Begrüße ich euch zu Look und Hengstmann, der ersten Folge im neuen Jahr, Folge 69, Folge 1 im Jahr 2024. Look und Hengstmann, ich begrüße leider nicht körperlich folterbar, da wir uns in einer Videokonferenz befinden, in Berlin, den Kabarettisten Tillmann Lucke. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian, und ich begrüße Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, und ihr habt sicherlich an dem Intro gehört, wir beschäftigen uns bevor wir mit den Korrekturen, und Tillmann hat ja bestimmt wieder 5000 Sachen, die er korrigieren muss, beschäftigen uns ganz kurz, und ihr habt es an dem Lied gemerkt mit verstorbenen Personen, und klar, wenn wir das gehört haben, das Lied ist klar, um wen es geht, um Wolfgang Schäuble, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wolfgang Schäuble ist verstorben mit 81,
ja.
Ja, genau. Und kann man sagen, ja, mein Gott, konservativer Unionspolitiker, der sich nach allen Regeln der Kunst und wie sie es gehört in der Union, der bestechlich war, der Geld hinterzogen hat, der ein Dreckschwein war, also auch im persönlichen Umgang, der wirklich mürrisch und, aber man kann auch was Positives an ihm finden. Mir fällt gerade nichts ein. Tillmann?
Ja, ich finde eine ganze Menge positiv an ihm. Also ich finde wirklich, dass das so eine Art, also wenn man sagt, das ist der Politiker, dann würde einem Wolfgang Schäuble einfallen. Also
gut.
51 Jahre im Bundestag, also der war ja überall dabei, was die deutsche Geschichte angeht, überall in der ersten Reihe, also wie Forrest Gump der deutschen Geschichte, kann man sagen.
Also er konnte genauso schlecht laufen.
Ja, so, also zumindest dann irgendwann. Aber das ist eine bemerkenswerte Lebensleistung, finde ich. Und auch, klar, dann hieß es in den Nachrufen immer, dass er nie Kanzler wurde und nie Bundespräsident. Aber ich glaube, er ist unter denen, die nicht Kanzler wurden, derjenige, der am meisten bewirkt hat. Also vielleicht noch Strauß. Strauß wäre noch so in der Liga. Aber der war ja weniger als 50 Jahre aktiv, sage ich jetzt mal.
Und außerdem würde ich sogar bei den Leuten, die politisch was bewirkt haben, würde ich sogar ein paar Kanzler mit einschließen, die weniger bewirkt haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Schäuble. Ja. Nein, alles gut. Also was mir immer ein bisschen Respekt abgenötigt hat, wobei ich dazu aber auch sagen muss, das hätte es ja nicht machen müssen, ist tatsächlich nach dem Attentat und nach der Querschnittslähmung tatsächlich weiter in der vordersten Reihe der Politik aktiv zu bleiben. Also für alle, falls uns, also wenn man querschnittsgelähmt ist, ist ja untenrum alles weg. Also man braucht Hilfe, auf Klo zu gehen und so weiter. Also so ganz einfache Sachen des Alltags. Und dabei in der Spitzenpolitik, und wir wissen alle, dass es zumindest in den Positionen, in denen Wolfgang Schäuble war, hier wirklich um 16-20 Stundentage ging. Vielleicht im ganz hohen Alter nicht mehr, aber das nötigt einem schon Respekt ab. Andererseits kann man natürlich sagen, er hätte es ja nicht machen müssen.
Ja, und das gewöhnt man sich, glaube ich, auch an. Also das ist ja eben auch dann so ein Kriterium, wo sich entscheidet, bleibt man Hinterbänkler oder mischt man ganz oben mit, wenn man halt diese Sitzungen übersteht. Von Angela Merkel ist ja auch bekannt, dass sie das immer am besten konnte, dass sie einfach, je länger die Sitzung war, am Ende, also sowohl auf EU-Ebene als auch dann mit den ganzen Koalitionspartnern, die sie hatte, immer gewonnen hat oder immer sozusagen viel für sich rausholte.
Weil sie am wenigsten müde war und am längsten durchgehalten hat und bis zum Schluss noch konzentriert war.
Genau, und wenn man sich mal an die Zeit der Corona-Zeit erinnert, diese Ministerpräsidentenkonferenzen, ein paar Mal gab es ja auch dann die Pressekonferenz im Anschluss um 3 Uhr oder so, ja, wo man denkt, müsste eigentlich selbst der Phoenix-Kameramann schon eingeschlafen sein, aber das kam dann alles live.
Ja, und das war ja bei der Merkel auch immer echt beeindruckend, dass die so lange in Düssel gequatscht hat oder einfach saß und die Leute anstarrte, bis irgendwann alle sagten, ja komm, hier, mach. Das hätte man sich jetzt bei der Haushaltslücke gewünscht, dann hätten wir uns die Bauern erspart. Aber dazu kommen wir gleich. Tillmann, du hast da bestimmt was zu korrigieren.
Genau, ich habe, oder der andere Promi, der gestorben ist, Franz Beckenbauer, ich habe es schon angesungen, das ist ja nicht auch eine, tatsächlich auch eine Lebensleistung, aber ich meine, auch da kann man sagen, okay, ein bisschen Geld ist an der falschen Stelle gelandet und
ja, also mich langweilt das Thema eher.
Ja, aber es ist interessant, dass gleichzeitig im Umfeld dieser beiden Fälle die ja für Deutschland sehr relevant sind, gleichzeitig international auch vergleichbare Persönlichkeiten gestorben sind. Nämlich am Tag nach Schäuble ist Jacques Delors gestorben, eigentlich der bedeutendste EU-Kommissionspräsident.
Ja gut, okay,
das kann man. Und das ist echt tragisch, weil das war ja Ende 2023 und das wird in keinem Jahresrückblick mehr auftauchen. Deswegen,
ja, Jacques Delors war so bedeutend, dass sich kein Mensch an ihn erinnert.
Ja, also das ist ja, wenn man sagt, EU-Kommissionspräsident, who cares, aber er war halt damals derjenige von 1985 bis Ende 94, derjenige, der quasi die wesentlichen Anstöße zur heutigen Europäischen Union gegeben hat. Der Maastricht-Vertrag wurde unter ihm geschlossen.
Also das Krasse ist, der war quasi EU-Kommissionspräsident, als es noch gar keine EU gab.
Ja, also EG und dann aber auch EU ab.
Ja, aber immerhin, also er war EU-Kommissionspräsident, ohne dass es eine EU gab. Finde ich super. Nein, das Problem ist einfach, ich glaube, so an die letzten beiden EU-Kommissionspräsidenten wird man sich schon erinnern. Also an, jetzt habe ich den Namen vergessen, super. Jean-Claude Juncker und auch an Ursula von der Leyen, weil Juncker ja zumindest es geschafft hat, die Abschaffung der Zeitumstellung auf den Weg zu bringen, die natürlich bis heute nicht umgesetzt ist, weil natürlich die Idee, wie sie es machen wollten, total hirnrissig war. Aber also entweder alle oder gar keiner, ansonsten kannst du es so lassen, wie es ist. Mhm. Und Ursula von der Leyen, naja, immerhin Trägerin der goldenen Plazenta 96 und die erste Frau im Amt der Kommissionspräsidentin. Und das erste Mal, dass, also man kann viel über Ursula von der Leyen sagen, aber es wirkt auf einmal wie ein politisches Amt.
Ja, das stimmt. Also zumindest ist es nicht so wie als Verteidigungsministerin, wo sie nur durch diese, also da kam ja plötzlich irgendwann diese uralte Fregatte in die Medien, Jahrgang 1958, die dann nicht mehr repariert werden konnte. Und das war nicht Ursula von der Leyen, sondern das war die Gorch Fock.
Genau.
Diese Woche auch noch, letzte Woche der Tod von Mario Sagallo, also dem internationalen Gegenspieler von Beckenbauer quasi, der andere Trainer und Spieler ist, der Weltmeister wurde, nämlich aus Brasilien. Und
gut. Entschuldigung, es ist einfach nicht mein Thema.
Okay, dann lassen wir die guten Freunde gute Freunde sein.
Gott sei Dank.
Und kommen jetzt zur Ergänzung. Also wir hatten ja eine Wette abgeschlossen, Prognosen für das Jahr 2023. Und da war eine Frage noch offen geblieben.
Ja, genau.
Und zwar der Talkshow-König des Jahres. Und wir hatten, du hattest gesagt Sarah Wagenknecht, ich hatte gesagt Friedrich Merz. Und beide tauchten aber nicht unter den Top 10 auf. Das heißt, da gibt es keinen, wir sind beide gleich schlecht gewesen. Wir können es nicht mehr, beziehungsweise müssten es selber nachzählen, wenn man das jetzt nochmal herausfinden will. Und gewonnen hat Kevin Kühnert.
Ach Gott.
Allerdings von der Parteiverteilung ist die Union, sind die Unionsparteien vorne.
Also Moment. Dann könnte man aber bei Kevin Kühnert nochmal nachfragen, wie oft er mit und wie oft er ohne rote Augen in einer Talkshow gesessen hat. Das würde mich ja nochmal interessieren.
Genau, die zählen dann nochmal, jedes Auge zählt dann nochmal einzeln und so.
Genau.
Also tatsächlich bleibt es also bei der Punktzahl, dass du 5-4 gegen mich gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du bist der Jahresmeister.
Eigentlich wäre es wesentlich mehr gewesen, aber ich habe dir ja auch sehr viele Punkte zugeschanzt. Das darf man bitte nicht vergessen.
Ja, das stimmt auch. So dann haben wir dann haben wir ein paar Korrekturen. Und zwar, ich wusste nicht mehr, welches Fußballereignis am Tag der Bundespräsidentenwahl 2009 stattfand. Das ist natürlich sträflich. Es war die Bundesliga, also Deutsche Meisterschaft, letzter Spieltag. Wolfsburg, es ging auch am letzten Spieltag erst auf. Wolfsburg
schon
hat gewonnen.
Fußball?
Genau, aber es ging darum, dass Sigmar Gabriel, der SPD-Obermotz, ist, glaube ich, Wolfsburg-Fan. Und dann ging es immer darum, dass man dann während der Bundespräsidentenwahl eigentlich was Besseres zu tun hatte, nämlich vor dem Fernseher sitzen und glotzen. Und dann kam ja dieser berühmte Tweet von Julia Klöckner: Jungs, ihr könnt in Ruhe Fußball gucken. Wahlgang hat geklappt. Das hatten wir. Doch.
Da stimmt es.
Da stimmt es.
Also war nicht Walter Mopper. Das war was anderes.
So. Und dann habe ich was Falsches erzählt. Nämlich es ist ja verboten, gleichzeitig im Bundestag und im Europäischen Parlament zu sitzen. Das gilt für jedes andere nationale Parlament genauso.
Genau.
Wofür es nicht gilt, sind Landtage. Also ich hatte gesagt, es ging ja darum, ob die Wagenknecht vielleicht ins Europaparlament will. Das will sie offensichtlich nicht, weil sie zwei andere Spitzenkandidaten jetzt vorgestellt hat. Und dann müsste sie eben ihren bequemen Sitz im Bundestag, den sie ja nie einnimmt, aufgeben. So, wo ist aber erlaubt?
Ja, aber hier schön passt zwischen Daumen und Zeigefinger, verstehst du?
Ja.
Wobei, selbst die Kohle hätte sie ja nicht nötig, aber sie braucht halt, wozu braucht sie eigentlich das scheiß Bundestagsmandat noch?
Naja.
Damit sie ein Büro hat, oder wie?
Ja, und damit ihr jemand kostenlos oder auf Staatskosten diese Termine in den Talkshows koordiniert. Das ist ja wie eine Agentin, die sie dann wahrscheinlich als Mitarbeiterin... Genau.
Und die müsste sie dann selber bezahlen.
Genau. Also man kann ja seinen Bundestagsmitarbeitern immer sagen, ja mach mal das und das, was eigentlich nicht die Mandatsausübung ist, aber was sollen die dann sagen?
Ja, nee, du kannst ja immer rechtfertigen und zu sagen, ich muss meine Argumente im Fernsehen vorbringen. Also, nee,
genau.
Das passt. Also das würde ich ihr gar nicht mal vorwerfen. Und ich würde ihr gerne viel vorwerfen, aber das nicht.
Wofür es aber nicht gilt, dieses Doppelmandatsverbot, sind die Landtage. Und es gibt den Fall, dass Markus Prezell, der frühere AfD-Chef von Nordrhein-Westfalen, später dann auch...
Stößling von Frauke Petri?
Ja, genau. Wir brauchen ja in jeder Folge... Wirklich, haben wir ja gesagt, in jeder Folge.
Ich habe nicht Ficker gesagt, ja.
Jetzt schon.
So.
So, und er ist dann auch in die berühmte blaue Partei gewechselt, die ja dann das überragende Erfolge eingefahren hat. Und der saß eben von 2007, als er bereits im Europaparlament saß, bis 2009, bis zum Ende dieser EP-Wahlperiode, saß er in beiden Parlamenten. Und von nicht 2009, da gab es das ja noch gar nicht. Ich meine 17 bis 19, so rum. So, dann wusstest du den Plural von Turnus nicht. Mhm. Und es ist einfach Turni, also das ist eine normale.
Tatsächlich ganz normale.
Normale O, nicht U-Deklination.
Eine O, okay, also ganz normal.
Und ich hatte mich bei der Herkunft von Suella Braverman geirrt, also die zurückgetreten wordene englische Innenministerin. Die hat zwar Migrationshintergrund, ist aber selbst in Großbritannien geboren. Also der Vater kommt aus Indien und die Mutter kommt aus Mauritius.
Okay.
Also das, ich hatte das einfach quasi behauptet, sie sei in Indien geboren. Das stimmt nicht. Das war Fake News. So, damit sind wir jetzt durch mit mit der Folge eigentlich. Nein, also Punkt.
Gut, dann lass uns über die schlimmste Auswirkung des Haushaltsstreites noch von 2023 reden, und zwar die Bauernproteste. Es ist so, um das ganz kurz einzuführen, aufgrund der Vielzahl der Streichungsgeschichten, die die Regierung finden muss, ging ja nachher bloß noch um 17 Milliarden, die ersten 43 Milliarden hatte man sich ja schnell geeinigt, wurden unter anderem jetzt die Agrardieselsubventionen gekürzt. Es war der Plan, die zu kürzen. Und zwar nur, um mal vielleicht ein bisschen Panik zu verbreiten. Es geht darum, dass wir alle, die wir Diesel fahren, Tilman nicht, obwohl du fährst ab und zu mal Bus in Berlin, ne?
Ja, äußerst ungern, aber manchmal ja.
Also fährst du auch Diesel?
Ja.
So. Und zahlst also über deine extrem geringen, aber Beiträge zur BVG bezahlst du also auch Diesel, und zwar 47 Cent pro Liter sind das. Und die Bauern haben das Recht, die Landwirte haben, LandwirtInnen haben das Recht, in der Jahressteuererklärung 21 Cent von diesen 47 Cent wieder zurückzukriegen, weil die im Konglomerat der Steuern dafür eingeplant sind. Nun können wir darüber diskutieren, dass Steuern nicht zweckgebunden sind, aber gut, es ist halt so gesagt, 21 Cent davon sind für den Straßenausbau, und da ein Traktor zu 90% nicht auf der Straße fährt, was ich persönlich Schwachsinn finde, weil ich in der Erntezeit immer einen Traktor vor meinem Auto habe, aber egal, dürfen die das zurückverlangen. Und diese 21 Cent, die werden jetzt gestrichen. Da geht es bei Großbauern, nicht bei kleinen Biobauern, die so gar nicht so viel und so, sondern bei Großbauern geht es da um Beträge zwischen 2.500 und 5.000 Euro im Jahr. Das soll jetzt gestrichen werden.
Mhm. Großer Skandal.
Und das hat die Bauern aufgeregt. Und darum haben die Bauern jetzt gesagt, wir blockieren alles. So, auch das ist erstmal okay, weil das ist Protest. Mhm. Ich finde es aber lustig, dass die Bauern diejenigen waren, die sich immer über diese Klimakleber aufgeregt haben. Aber da haben wir auf der Bühne immer schon vorgeschlagen, dann klebt da einfach die Klimakleber an die Traktoren.
Genau, die fahren dann einfach mit als Trittbrettfahrer im doppelten Sinne, und dann hat man auch alle, dann kann man sagen, okay, dann ist einmal weniger Störung im Verkehr, weil beide das Gleiche machen.
Willst du mal wirklich was Widerliches hören?
Weiß ich nicht.
Es geht um Jens Spahn. Jens Spahn hat was gesagt.
Ja, dann musst du es mir erzählen.
Ja, genau. Und zwar Jens Spahn hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, dass sich jetzt das alle so auf die Bauern schimpfen, während die Klimakleber immer hofiert wurden.
Ja.
Und da habe ich so gesagt, Alter, wow.
Naja, es ist ja, was er meint ist, oder so, es ist ja immer das, wenn man etwas an der Gegenseite kritisiert, dann ist es ja immer guter Stil zu sagen, das wird immer so gemacht.
Genau.
Und das ist aber umgekehrt auch so. Ja? Die Bauern oder die Klimakleber würden jetzt auch sagen, ich verstehe nicht, warum die Bauern hofiert werden.
Naja, Moment, du darfst jetzt, aber wenn wir jetzt mal rein faktisch, ich habe mal geguckt, also ich sag mal, Befürworter der Klimakleber halten sich ja in extremen Grenzen. Selbst in diesem Podcast haben wir, glaube ich, keine Mehrheit pro Klimakleber.
In diesem nicht, nee, aber in vielen. Nein, also tatsächlich, was heißt Mehrheit pro? Dieses Verständnis, was man denen entgegenbringt, in meiner Wahrnehmung ist das schon ziemlich verbreitet. Immer mit der Einschränkung, ja, wir müssen sich aber an Gesetze halten. Ich habe ja nicht mal Verständnis, weil es einfach scheiße ist.
Aber du bist wahrscheinlich auch in einer falschen Bubble unterwegs. Ich persönlich kenne ganz wenig Leute, die Verständnis für die Klimakleber haben. Ich kenne eigentlich nur einen, mit dem habe ich zusammen einen anderen Podcast. Aber das jetzt, während die Bauern laut Umfragen ungefähr zwischen 60% und 70% im Moment zumindest noch Zustimmung für ihren Protest erfahren. Also es ist statistisch gesehen genau umgekehrt.
Ja, aber so Umfragen, das wandelt sich unglaublich schnell. Wenn dann das erste...
Ja, ich bin mal gespannt, was
der erste Zwischenfall, ich meine, mit Habeck war ja schon ein Zwischenfall, dass der da auf seiner Fähre nicht runter konnte. Aber sozusagen, wenn dann noch was passiert, dann ist die Umfrage ganz schnell ganz anders. Und deswegen darf man darauf erstens nichts geben und zweitens ist es ja auch nicht relevant für, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Wenn 60% für oder gegen was sind. Also Umfragen sind für den Arsch, kann man wirklich immer sagen.
Das ist richtig. Das ist komplett richtig. Nein, aber was mich wirklich, wirklich erschreckt hat, also nehmen wir jetzt mal Habeck, das ist ja nur ein Symptom. Das waren ja 300 Bauern, die die Fähre quasi blockiert haben. Aber die 30 Mann, die dann auf Habeck los sind, das waren wohl nach Aussagen, also es kann sein, dass es da Schnittmengen gab, aber das waren wohl Aktivisten der Gruppe Freies Schleswig-Holstein.
Ja.
Eine ausgewiesene Neonazi-Dreckschweine.
Ja.
Also das muss man einfach sagen.
Das ist, also ich meine, es gibt diese Leute, das wissen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten und irgendwie gibt es alle paar Jahre mal so eine Demo-Bewegung, also das war dann Pegida, die auch sehr langlebig waren, wo aber auch, dann hieß es in den ersten Umfragen, ja, okay, wir finden es in Ordnung, wenn da jetzt jemand irgendwie auf die Straße geht, müssen ja selber nicht der Meinung sein und dann, genau. Dann waren es plötzlich ganz viele und dann immer weniger, ja, und die Irren blieben dabei. Und dann kamen die Corona-Demos, wo dann dieselben Leute mit denselben Themen wieder ankamen. Das hatte mit Corona dann oft gar nichts zu tun. Dann kam die Russland-Demo oder mehrere.
Genau.
Die Russland-Thematik, wo dann zufällig auch wieder dieselben Leute rumliefen. Und dann hieß es, auf allen Demos hieß es immer, nee, hier gibt es keine Nazis. Wir sehen hier keine Nazis. Und im Hintergrund laufen sie mit Fahnen, mit Reichskriegsflaggen durch die Gegend. Und ich habe jetzt am Montag eine Fernsehschalte von Tagesschau Online gesehen. Die Reporterin stand vorne und hinter ihr stand einer in so einer gelben Weste, wo drauf steht Ami go home, und der hatte dann auch noch so eine Mütze mit lauter Clips, wie sagt man da, diese Buttons, genau.
Buttons,
wo dann auch wahrscheinlich lauter Slogans, also so eine Litfaßsäule quasi, und wo man denkt, ja, das ist wahrscheinlich kein Bauer, sondern das ist einfach nur ein ganz normaler Irrer, und die Schlagzahl der neuen Demo-Bewegungen wird größer anscheinend. Also im nächsten Jahr wird dann wieder irgendwas anderes sein, wo es aber im Grundsatz darum geht, wir wollen irgendwas, was verändert werden soll. Wir wollen, dass es nicht so wird, dass es sich nicht verändert, dass sich unser kleines Leben nicht ändern muss. Und dann kommen wieder die und dann sagen wieder die Organisatoren, ja, unser Anliegen ist doch was Gutes und hier gibt es keine Nazis. Und es stimmt eben bei konservativen Demo-Themen stimmt es nie. Und trotzdem kann man ja zu dem Schluss kommen, als Bauer da mitzugehen, aber zu leugnen, dass da keine Arschlöcher dabei sind, das stimmt einfach nie. Ja,
ja, aber ja, gut, das ist ja bei jeder Demo so.
Jetzt habe ich eine Verneinung zu viel gemacht, Entschuldigung, aber jetzt habe ich eine Verneinung zu viel gemacht. Also,
ja, du, alles gut. Kannst dich ja in der nächsten Folge wieder korrigieren. Nein, das Problem ist halt wirklich, dass das so genutzt wird. Und es gab ja auch bei Facebook, ich habe da, oh, das war wirklich widerlich. Man scrollt dann dadurch seinen Facebook-Account und sieht halt so bestimmte Pappenheimer, die man halt von anderen Sachen kennt. Und sieht, ja, es geht darum, die Ampel zu stürzen und hier muss ein Umsturz herbeigeführt werden und so. Das war ja gar nicht das Anliegen der Bauern. Also zumindest nicht aller und nicht.
Und Umsturz, das hat man früher einfach Wahl genannt. Und heute sagt man Umsturz, weil man einfach zu faul ist, eine Regierung einfach regulär bei einer Wahl abzuwählen. Und da das von der Mehrheit der Leute abhängt, sagt man lieber Umsturz. Und diese Fantasien, auch diese Leute, das ist wie, manchmal denke ich mir, das ist wie auf dem Schulhof, wo dann so Geraune kommt, jetzt kommt es gleich eine Schlägerei, da müssen wir dabei sein, ja, da sind wir dabei, das ist prima. Und ich habe jetzt nicht gesungen.
Gott sei Dank.
Und dann stehen alle rum und denken, jetzt kommt gleich irgendwie, und dann gibt es so zwei Kandidaten, die alle wollen, dass es passiert, dass es vielleicht auch schlimm wird. Und aber keiner ist dann richtig dabei. Und so kommt mir das gerade vor, weil alle immer, weil tatsächlich ständig irgendwo geraunt wird, vor allem eben im Internet, jetzt geht's aber richtig los. Dabei ist es einfach eine Demo oder mehrere Demos wie eh und je. Also das ist. Natürlich ist die Ampel noch im Amt. Was haben die denn erwartet?
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, manche von denen denken, jetzt ist Revolution. Und das hat man ja auch gemerkt, als die Leute da von den Corona-Demos plötzlich in den Reichstag rein wollten. Da rief ja irgendeine Irre von denen, rief, wir sind jetzt hier die Nationalversammlung und wir stürmen den Reichstag. Und als ob das dann, also wie im Film, als ob dann sozusagen sofort von denen, die dann sich da einfach hinsetzen, auf Bundestagssitze, ein Gesetz beschlossen wird und das Bundesgesetzblatt sagt dann, ach stimmt, das Gesetz kommt ja aus dem Bundestag, das drucken wir jetzt ab und dann gilt plötzlich keine Staatsform mehr und so weiter. Also diese Blödheit, mit der dann gedacht wird, man selber setze jetzt das Recht.
Naja, es ist halt, nur weil man sich auf den Thron setzt, hat man noch lange nicht die Macht.
Ja, aber so ist es. Das ist wie Homer Simpson, der hat mal so einen Pokal aus dem Sperrmüll gezogen und dann einfach mit Edding seinen Namen über so einen eingravierten Namen drüber geschrieben. Ja, und dann gilt's plötzlich.
Genau. Was ja in den ganzen Protesten jetzt extrem untergegangen ist, und das geht ja auch in Richtung Umsturzfantasien, ist ja tatsächlich die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht als Partei.
Ja.
Das war jetzt am Montag.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob alle rechtzeitig hingekommen sind, weil sie von Treckern blockiert wurden. Ich muss das bloß mal sagen, ich war ein Opfer der Bauern. Ich hatte einen Termin bei meiner Psychotherapeutin und bin einfach mal 3 Stunden zu spät gekommen. Und dann hatte ich den Termin logischerweise nicht mehr.
Genau, und da brauchst du gleich noch einen Ersatztermin oder noch einen doppelten Termin.
Nö, also da ich das wusste, ich hätte nicht gedacht, dass es 3 Stunden dauert, aber da ich das wusste, war ich während des gesamten Staus komplett entspannt. Ich habe unsere gesamten Jahresrückblicksfolgen durchgehört. Ja, das war schön.
Oh, am schönsten hat mir die Szene gefallen, wie ich 20 Minuten lang erklärt habe, wie sich die Bayern in den 60er Jahren einen weiteren Wahlkreis zugeschustert haben.
Es waren nicht ganz 20 Minuten, Tillmann, aber fast.
Ja, aber so sind die Bayern halt.
So.
Also wie gesagt, das ist alles zum Gähnen langweilig, weil das immer alles schon da gewesen wäre. Wenn die Regierung irgendwas sagt, was sich ändern soll, dann gibt es eine sehr konservative oder reaktionäre Gruppe, die sagt nein. Und dann kommen die Irren aus allen Verschwörungsecken und aus allen rechtsextremen Ecken und setzen sich drauf und denken, wir sind jetzt auch alle Bauern dabei. Ja, also das wird es auch immer wieder geben. Braucht man
nicht. Frage, die mich interessiert, ist wirklich, wie stark dieses Klientel ist. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, es wird immer mehr und es wird immer mehr und es wird immer mehr. Ich weiß es halt nicht, weil in 50er Jahren war die gesamte CDU von Nazis durchsetzt. Das darf man bitte nicht vergessen.
Ja.
Da waren ja nur ganz wenig Demokraten in dieser Partei.
Ja, was heißt, also Nazis, viele von denen waren ja tatsächlich dann auch zu Demokraten gewandelt. Dass sie vorher in ihrem Lebenslauf die Nazi-Parteimitgliedschaft hatten, heißt ja nicht, dass sie in dem Moment, das ist ja auch das Aiwanger-Argument, aber tatsächlich als CDU-Mitglieder haben sie ja auch Politik gemacht, die Grenzen des Rechts eingehalten hat. Insofern ist schon, man kann sich ja wandeln, aber es gibt tatsächlich diese Klientel, die sich dann so in diese Ecke selber drängt. Also dieser Typ mit dem Hut und den Buttons und diesem gelben Gewand, wo dann Ami Go Home draufsteht, der ist natürlich nicht zu retten. Ja, der wird, das ist sein Leben. Wahrscheinlich arbeitet er nichts und sein Beruf ist
irre. Ja, Richard David Precht, da hast du jetzt hier aber gleich wieder,
Genau, sein Beruf ist einfach irre und Ja, wenn man der Anführer von Irren ist, also wie Michael Ballweg, der ja auch im Gefängnis saß, dann kann man sich sogar sponsern lassen von den eigenen, die noch dümmer sind, von den Anhängern, die einem selber dafür Geld geben, dass man irre ist.
Genau.
Also, wie gesagt, alles wird nicht so heiß gegessen und es ist... Es ist halt lästig und es ist auch, ich war vorgestern auf dem Neujahrsempfang in dem Wahlkreis, wo Scholz quasi Bundestagsabgeordneter ist, weil meine Freundin ja für den Landtagsabgeordneten in Brandenburg arbeitet, der denselben Wahlkreis abdeckt, und da war der Bundeskanzler da. Und dann muss man eben Stunden vorher mit der Bundespolizei quasi diskutieren oder eben Saal absuchen mit Suchhunden und so weiter. Und dann hieß es aber, vielleicht kann der gar nicht kommen, weil... Wenn irgendeiner von diesen Geisteskranken mitkriegt, dass hier irgendwas ist mit dem Kanzler, haben sie natürlich nicht, aber wenn, dann könnten die auf die Idee kommen, zum Beispiel die ganzen Zufahrtswege zu blockieren, und dann kommt er da nicht mehr weg und so. Also das, über was man sich da Gedanken machen muss, was da auch an, da waren am Schluss 80 Polizisten eben von der Landespolizei, Bundespolizei mit dieser Veranstaltung beschäftigt. 80 Leute. Und plus ein Krankenwagen stand auch noch zur Reserve rum. Und das sind so Sachen, die man sich dann gar nicht klar macht, was das, und klar, sowas geht ja dann auch immer gut, weil die haben ja eine Routine. Aber das, das kostet eben viel mehr als mal so ein bisschen Diesel und so weiter. Das kostet die Allgemeinheit einfach unglaublich viel Geld.
Naja, wir hatten das mal, dass unser ehemaliger Innenminister von Sachsen-Anhalt, der Name durfte sogar dir was sagen, weil der ein bisschen ausstreute, Holger Stahlknecht, der hat ja den, wollte der nicht Maaßen sogar mal als Staatssekretär, oder Rainer Wendt, ich vergesse es immer, Maaßen, ja, der wollte Maaßen, glaube ich, mal als Staatssekretär holen. Und daran ist er ja mehr oder weniger gescheitert. Und da ist jetzt, da ist Folgendes passiert. Der besuchte uns im Sommertheater, und da er damals noch Innenminister war, kam auch der Staatsschutz, die Security, weiß ich nicht genau, kam und durchsuchte auch das Gelände vom Technikmuseum. Nicht lange, 10 Minuten oder so. Mhm. Ja. Und dann ging ich so zu den beiden hin und sagte, ja, und sie passen mir jetzt schön auf, dass mir keiner einen Innenminister haut. Guckten die mich an, nö, das ist jetzt ihr Job, und gingen weg. Also die hatten sogar Humor.
Ja. Ja, also manchmal, denen ist ja auch oft langweilig, weil der Hauptjob von Polizisten bei solchen Veranstaltungen ist rumstehen und gucken. Ja.
Das ist richtig. Und es passiert ja in den seltensten Fällen was. Und darum ist es ja ganz wichtig, dass man da auch wachsam bleibt.
Auch da gilt das Präventionsparadox. Wenn das nämlich, wenn die alle nicht da wären, dann könnte vielleicht da was passieren.
Ja, natürlich.
Gut, dann lass uns die Bauern mal beerdigen. Oh, beziehungsweise eins noch.
Also nein, ich möchte ganz kurz, ganz kurz, bevor wir das Thema beerdigen, möchte ich ganz kurz auf mein Lieblingszitat, was Bauern betrifft, zu sprechen bekommen. Und zwar, weil die, weil alle, ja, die armen Bauern und so, also Bauern sind ja nach wie vor die am höchsten, also die Agrarindustrie ist nach wie vor die am höchsten subventionierte Industrie innerhalb der EU. Es gibt sogar Ironiker, die von der letzten Planwirtschaft in Europa sprechen, und selbst da würde ich fast zustimmen. Und da möchte ich den Kollegen Volker Pispers zitieren, leider seit fast 10 Jahren nicht mehr im Amt, ja. Seit fast 10 Jahren jetzt, ja. Der irgendwann mal sagte, wisst ihr, was richtig Geld kostet? Bauern. Mhm. Nächstes Thema. Ich würde gerne ganz kurz über die Partei.
Also, und tatsächlich diese, das war ja früher noch ärger, als also vor der EU-Erweiterung. Man hat es ja zum Glück rechtzeitig vor der EU-Erweiterung geschafft, dass so ein kleines bisschen diese gemeinsame Agrarpolitik kleines bisschen zurückzunehmen, aber das ist ja nach wie vor trotzdem horrend. Klar, man könnte jetzt argumentieren dafür, deswegen sind ja unsere Lebensmittel so billig.
Genau, weil das ist ja alles, das auch ist ja auch mit das Ziel dahinter.
Was dann wiederum Nachteile hat für den Weltmarkt, weil da kommt hier quasi nichts nach von außen, aus Entwicklungsländern, was theoretisch billiger sein müsste, es aber nicht ist. Also wenn man hier sozusagen auf jedes Lebensmittel so und so viel Subvention draufhaut, dann hat kein afrikanisches Hühnchen hat dann die Chance, quasi hier einzuwandern in den Supermarkt. Gut,
kann man sich natürlich auch im Sinne des Umweltschutzes fragen, warum sollte es auch?
Ja, das ist nun wieder, der Umweltschutz und Weltmarkt sind ja oft nicht die aller guten Freunde. Gut.
So, ich möchte gerne über das Thema Sarah Wagenknecht reden und was diese Gründung der Partei jetzt bedeutet. Also, sie schaffen es wohl, eine Landesliste, also eine Bundesliste für die Europawahl aufzustellen. Also sprich, im Europaparlament, denke ich, sind sie drin. Das ist geregelt.
Ja, also da jetzt ist ja in 2 Wochen der Landesverbände. In 2 Wochen ist ja der erste Bundesparteitag geplant. Diesmal, diese Gründungsversammlung, die haben sie ja ganz klein gehalten, und dann hieß es, ja, wer Mitglied werden oder wer Unterstützer werden will, der darf sich da erstmal registrieren. Und jetzt muss man die Partei aufmachen, weil so ein, Also ab dem Zeitpunkt, wo man dann so einen Bundesparteitag veranstaltet, da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir machen Einlasskontrolle oder ja, wir bleiben unter uns, sondern eine Partei muss ja grundsätzlich für alle Menschen oder alle, ja doch alle Menschen, es müssen nicht nur Deutsche sein, eintretbar sein und nicht einfach so, ich suche mir aus, wer mein Mitglied wird. Da ist jetzt auch Feuer frei für der Typ mit dem Hut und den Buttons, der hätte Zeit.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der durchaus, auch wenn er jetzt kein Nazi ist, durchaus Wagenknecht empfänglich ist.
Na klar.
Ja.
Und,
weil die Wagenknecht ist ja alles, was die AfD ist, außer Nazi.
Naja, aber auch nicht, sicher nicht alle. Und da wird man auch die eine oder andere Überraschung vor der Europawahl noch oder sozusagen Panne in der Kommunikation noch erleben, dass da schon auch, ja, was heißt, also Nazi ist ja auch ein Begriff, der erstens sehr oft verwendet wird. Aber Leute, die, also sagen wir mal Reichsbürger oder Verschwörungsideologen, natürlich kommen die da mit rein, das ist doch klar.
Ja, die Frage ist halt, also A, wie die es sozusagen schaffen, das Grundpartei zu stricken und was die in ihren Statuten sozusagen, also du kannst ja Aufnahmebedingungen, du kannst ja sagen, wer Mitglied der AfD war, darf nicht ins Bündnis Sahra Wagenknecht eintreten, was ich übrigens für gefährlich halten würde.
Ja, also das werden sie eben nicht reinschreiben, weil sie selber wissen, Leute von der AfD enttäuscht sind und zwar nicht nach rechts enttäuscht, sondern eher nach Mitte enttäuscht, die können ja dann herkommen.
Genau.
Nur da gibt es ja jetzt auch wieder eine andere Planung, nämlich Hans-Georg Maaßen will ja auch eine Partei, wo ich denke, ist das jetzt irgendwie, muss jeder, der irgendwo gescheitert ist, jetzt eine Partei aufmachen? Also,
ja, das ist ja normal.
Ist ja normal, ja.
Es interessiert sonst nur keine Sau. Aber gerade Sahra Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen, und ich glaube, es interessiert deswegen, also bloß mal so, Hans-Georg Maaßen ist ja als Vorsitzender der Werteunion, das ist ja ein Verein, der zwar unionsnah ist, aber ich sag mal so, gegen den die junge Union wie Klimakleber wirkt. Mhm. Und der will, also quasi, also wurde ja immer so ein bisschen AfD-Nähe unterstellt, und der will jetzt aber sozusagen eine neue Partei gründen, weil ihm die AfD zu links ist.
Naja, das wahrscheinlich nicht der Grund, aber das ist halt auch so absurd. Also ich meine, man kann sich ja drüber freuen, weil es gibt ja auf der rechten Seite dann, wenn das alles so käme, hätte man ja zur Auswahl 4 oder 4,5 Parteien, weil die CSU ja auch gelegentlich mitmischt, die rechtspopulistisch unterwegs sind, wenn man die Freien Wähler noch mitzählt.
Genau.
Und die AfD als Marktführer, also ja. Das, oder Führer insgesamt, das ist ja eigentlich dann erfreulich, weil dann teilt sich das alles durch 4 an Wählerstimmen.
Und dann kriegen wir zumindest eins hin, wenn das alles passiert, und das wäre ja bis zur Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg, wäre das ja zu wünschen, dann wird die AfD zumindest in diesen ganzen Landesparlamenten nicht mehr die stärkste Kraft, stellt dann nicht den Landtagspräsidenten und so weiter und so fort. Das hat ja erstmal nicht wirklich was zu heißen, solange die demokratischen Parteien es immer noch schaffen, eine Mehrheit gegen die AfD zu bilden. Aber wir sind jetzt teilweise in Sachsen-Anhalt und in Sachsen und in Thüringen sind wir bei 35, 37, vielleicht 40%. Was?
Ja. Ja, und das ist natürlich erschreckend und Wahnsinn, wie oft man erwähnen kann, dass die AfD rechtsextrem ist und auch verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, und trotzdem sagen dann die Wähler, ja, also entweder trotzdem oder deswegen. Das ist oft gar nicht so scharf auseinanderzunehmen.
Korrektiv.org, dieses Netzwerk, hat ja jetzt was geleakt, und zwar hat es ein Treffen gegeben mit Unternehmern, mit Teilen der identitären Bewegung, mit dem persönlichen Referenten von Alice Weidel und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzende der AfD hier in Sachsen-Anhalt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die sich getroffen haben und, wenn die AfD irgendwann die Macht übernimmt, einen Remigrationsplan entwickelt. Und zwar sollen erst alle Migranten raus, also die wollen in Nordafrika, gibt es Platz für 2 Millionen, das hatten wir vor knapp 100 Jahren schon mal, da nannte man das Madagaskar, wollen die so ein Gebiet erschaffen, wo die alle hin können, also deportiert. Also es ist eine Deportation. Mhm. So, erst alle, die also dann die Deutschen, die Migrationshintergrund haben, da müssten ja theoretisch fast alle raus, weil auch wenn du polnischen Migrationshintergrund hast, bist du ja kein Deutscher, auch nach Nordafrika. Und wenn die alle weg sind, dann noch die Deutschen, die missliebig sind. Mhm. Also so Leute wie du und ich zum Beispiel.
Ja, aber das ist halt auch wieder so, wie wir vorhin gesagt haben, also wir beschließen das jetzt und dann passiert es auch. Also wer die deutsche Bürokratie kennt, der braucht eigentlich vor keinem AfD-Plan eine Angst zu haben, weil es klappt
nicht. Zumindest nicht innerhalb der nächsten 40 Jahre.
Genau, hier in Deutschland klappt einfach gar nichts. Und am allerwenigsten dann sowas, was, klar, wir haben dann auch noch das Verfassungsgericht und so weiter, das ist ja alles vollkommen rechtswidrig. Und das gäbe einfach überhaupt nie eine Möglichkeit, dass man das macht, auch wenn im Parlament sowas beschlossen werden sollte mit einer AfD-Mehrheit. Aber es ist dieser Wahn zu denken, wir lösen damit irgendwas, ist ja dann auch nochmal eine Frage, weil es ist ja, dann würde hier erst recht alles zusammenbrechen. Und das, wenn man nach Großbritannien schaut, da ging ja der Brexit-Wahlkampf auch, vor allem wegen der Ausländer, vor allem wegen der Polen. Und die sind jetzt weg und dem Land geht's nicht unbedingt.
Geht's scheiße.
Ja.
Und das wird ja hier in Deutschland auch so sein. Stell dir mal vor, also jetzt mal ganz ehrlich, bei uns hier im Osten, wir sind ja immer noch relativ national befreit, das muss man einfach sagen. Also der Ausländeranteil in Sachsen-Anhalt, also gerade in den großen Städten wie Magdeburg, ist ja immer noch verschwindend gering. Mhm. Also wenn du da mal in westdeutsche Großstädte guckst, ist das ganz anders. Jetzt stell dir mal vor, alle Deutschen mit Migrationshintergrund wären weg. Dieses Land würde einfach krachen gehen, hier würde gar nichts mehr
funktionieren. Aber der Osten weniger als der Westen. Also der Osten wäre plötzlich bevölkerungsmäßig genauso groß wie der Westen. So rum könnte man es mal sehen.
Gut, das stimmt. Ja, das ist richtig.
Ja.
Dann hätten wir auf einmal bundesweit hier die Mehrheit. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wo fangen die an, wo hören die auf? Also wer hat einen Migrationshintergrund?
Also das wird dann definiert, die Nazis, weißt du, die Nazis, die waren ja auch, die waren ja immer sehr gut in allen Bürokratischen, die haben ja alles protokolliert und das, was bei Kriegsende nicht rechtzeitig vernichtet wurde an Akten, ist ja noch da, also Wannsee-Konferenz, da stehen genaue Zahlen, wie viel Juden aus welcher Stadt, aus welchem Land kommen müssen und die Nürnberger Rassegesetze, die waren extrem bürokratisch, also einfach ganz genau aufgeschlüsselt, wer darunter fällt. Und das, also das ist einfach so eine, autoritäre Tendenz zu sagen, ich gieße das jetzt ganz genau in Gesetze und dann klappt's. Und wie gesagt, also viel Spaß damit.
Naja, also wie gesagt, und weil du jetzt aber sagtest, so, und das ist jetzt bekannt geworden. Und die Frage ist natürlich wirklich, ob das irgendwen, der AfD wählt, erschreckt.
Nee.
Und erschreckenderweise glaube ich nicht.
Auf gar keinen Fall, weil, also... das ist immer die Frage, wenn man jetzt mit Leuten diskutiert und das denen erzählt und die würden sagen, ich wähle die trotzdem, dann müsste man ja davon ausgehen, dass die das gut finden oder dass sie es vielleicht leugnen. Nö, nee, ist eine Behauptung, ist nicht bewiesen und so weiter. Das ist ja auch immer Teil AfD, von so einer...
Was der AfD-Vize in Sachsen-Anhalt tatsächlich auch gemacht hat.
Ja klar, und leugnen oder auch dieses jammernde Abstreiten von irgendwas oder ich bin hier falsch verstanden, bin verfolgt, das ist ja immer das Mittel. Wir erinnern uns, dass Beatrix von Storch gefordert hat, an der Grenze zu schießen und dann war sie auf der Maus ausgerutscht, statt einfach zu sagen,
Hashtag,
ja.
Hashtag Maus gerutscht.
Genau. Statt zu sagen, ja, ich habe das gesagt, weil ich so meine. Nee, ich habe es nicht gesagt und meine es vielleicht trotzdem so. Also letztlich Feigheit und
genau.
das ist ja immer zu finden bei den größten Arschlöchern, die irgendwas sagen oder auch getan haben, was weiß ich, dieser Typ, der den Walter Lübcke erschossen hat, der den Kasseler Regierungspräsidenten, im Gerichtsprozess war der ein Häuflein Elend, ja, obwohl er einfach ein Nazi war und dann war wohl will das nicht gewesen, ich bin nicht schuld dran, ich wurde aufgehetzt, ja, also diese und das passt ja auch zu dieser Haltung gegenüber dem menschlichen Leben und auch gegenüber der Demokratie. Ich bin nicht verantwortlich.
Genau.
Und das hatten wir alles schon mal, dass die Wähler ja eigentlich schon, dass jeder Wähler für seine Stimme verantwortlich ist. Und wenn genügend Wähler nicht so schlau sich verhalten, dann geht es eben auch mal schief. Ja.
So.
So, aber das sozusagen nur allgemein. Wie gesagt, jetzt die Auswahl, also Diversity wird größer auf der rechten Seite. 4 Parteien zur Auswahl, viel Erfolg bei der Bundestagswahl. So.
Genau.
Dann würde ich sagen, gibt es noch ein kleines Schmankerl zum Schluss.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ich habe nämlich, es gab eine Meldung im Dezember, da hat irgendwie ein Jugendlicher oder ein Kind hat Tetris zu Ende gespielt.
Krass, oder?
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Nein, es geht auch nicht. Das Spiel ist nicht so angelegt, dass man es zu Ende spielt, aber
es gibt ein,
der Highscore ist nur 6-stellig.
Ach so, genau. Und dann gab es quasi, das hat sich aufgehängt, das Spiel. So.
Genau, also es war einfach, es ging nicht mehr weiter, weil er hatte 9, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob 6- oder 7-stellig, aber ich glaube 6-stellig, also sprich, er hatte 999.999 Punkte erreicht.
In einem einzigen Spiel oder was?
Ja, also durch. Hast du schon mal Tetris gespielt?
Ja, früher ganz, ganz oft. Also als,
genau.
als Kind.
Also das heißt, der hat immer wieder Blöcke und immer wieder Blöcke und es sind immer wieder nachgerutscht und immer wieder. Und irgendwann leidet ja auch die Konzentration und es ist vorbei.
Ja,
aber
und
der
es
war
wird auch
so
immer schneller,
gut.
Ja.
Genau, wird immer schneller. Und der war aber so gut, dass er das. Und dann hat das Spiel einfach aufgehört. Also ich glaube nicht, dass es der erste war, dem das jemals gelungen ist. Ich glaube nur, dass es der erste war, wo es öffentlich gemacht wurde.
Ja, und der hat sich auch dabei gefilmt. Also das ist dokumentiert.
Genau.
Und ja.
Ja, glaube ich sogar, wie war das? Er hat nicht mal lange gebraucht. War irgendwie 13 Minuten kann ich mir nicht vorstellen. Aber also es ging nicht lange.
Ja, also ist irgendwie, man lernt immer noch dazu. Also liebe Leute, genau. Spielt Tetris, dann werdet ihr berühmt.
Es ist wie Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal.
Und das ist aber bei Mathematikern sozusagen auch immer, oder ich habe ja auch mal Mathematik studiert, und das ist zweimal unendlich ist ja das gleiche wie einmal unendlich. Also die gleiche sogenannte Mächtigkeit. Während, wenn man jetzt sagt, unendlich hoch unendlich, das wäre mächtiger als genau. Zweimal, als einfach eine Anzahl, weil es gibt diesen berühmten Hilbert-Bus. Also der Mathematiker David Hilbert hat mal so ein Beispiel gemacht, wenn ein Bus, ein unendlich großer Bus mit unendlich vielen Fahrgästen kommt und dann gibt es ein Hotel, das unendlich viele Zimmer hat und jeder kriegt ein Zimmer. Jedem wird genau ein Zimmer zugeordnet, der erste Gast kriegt das erste Zimmer und so weiter und dann passt es. So, jetzt kommt aber ein zweiter unendlich großer Bus und jetzt sagt der Hoteldirektor, sorry, wir sind voll. Und dann sagt aber seine Gehilfin, sagt dann, nee, wir kriegen die alle noch unter. Und zwar wie? Indem wir sagen, der Erste aus dem ersten Bus ist im ersten Zimmer oder der Erste aus dem zweiten Bus ist im zweiten Zimmer und der Zweite aus dem ersten Bus rutscht eins weiter, der Dritte rutscht zwei weiter und so weiter. Das heißt Reißverschlussprinzip. Und dann am Schluss sind auch alle untergekommen. Ja? Das ist,
man kann das ja nicht voll sein, weil das ist ja unendlich groß.
Ja, wie gesagt, also jede Zahl, die man sich jetzt ausdenken würde, die könnte man ganz genau zuordnen, aber also das genau. Ende kann eben keiner sehen, aber trotzdem, die Mächtigkeit bleibt gleich, aber wenn man jetzt sagt, es kommen unendlich hoch, unendlich viele Busse, ja, dann hat man irgendwann tatsächlich, dann ist man überfremdet, sage ich jetzt mal.
Genau, und das haben ja viele AfD-Wähler, haben ja die Angst, dass genau das hier passiert, dass unendlich große Busse mit unendlich vielen Flüchtlingen kommen.
Ja, wunderbar, dann haben wir es geschafft.
Genau, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de. Auf der Dienstberatung wurde ich jetzt nochmal sehr intensiv darauf hingewiesen, vielleicht dieses blöde WhatsApp-Handy mal wieder irgendwie in Gang zu kriegen. Ich bin auf dem besten Wege, ja. Aber im Moment bitte.
Also im 22. Jahrhundert werden wir dann auch wieder per WhatsApp erreichbar sein.
Genau, wir wollen hier sitzen und die Folgen uns zurecht krepeln. Gut, Timon, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.